Rasenfunk Kurzpass. Wir unterbrechen unsere täglichen WM-Sendungen für eine Sondersendung zum Wechsel von Cristiano Bernard zu Juventus Turin. Nein, Moment, von Cristiano Ronaldo. Mein Gast heißt der Christian Bernard. Hallo.
Hallo Max, grüß dich.
Ja, Bernie, unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich schon als den Italien-Experten, den man hier im Rasenfunk immer wieder hören kann. Und wir zwei haben schon vor einer Weile mal geschrieben, also sollte das irgendwie, sollte an diesem wilden Gerücht, dass Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin wechselt, etwas dran sein, müssten wir nochmal miteinander sprechen. Und dann ging es jetzt auf einmal sehr schnell.
Sehr schnell, ja, genau. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern. Wir haben gemeint, ja, schauen wir mal, ob da was sehr skeptisch, sehr zurückhaltend. Jetzt ist es über die Bühne gebracht.
Wie ist denn so das Echo in Italiens Medien?
Ja, sehr groß.
Was, sind die nicht mit der WM beschäftigt?
Überraschenderweise. Ja, das war jetzt logischerweise, also ich glaube, es ging ungefähr vor einer Woche oder vor 10 Tagen circa, ging das so langsam los. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das dann so mit ein bisschen Abstand mir angeschaut, weil ich eigentlich nicht wirklich gedacht habe, dass das dann so in die Richtung auch gehen könnte. Aber spätestens, muss ich sagen, vor ein paar Tagen, Juve ist ja an der Börse notiert und vor ein paar Tagen hat Juve dann so eine kurze, kleine, nichtssagende Meldung herausgegeben, auf Druck auch der Börse, in der im Prinzip eigentlich nur drin stand, dass der Fußballverein Juventus sich auf dem Spielermarkt mit mehreren Namen beschäftigt. Ungefähr, da ist auch logischerweise nie dieser eine Name aufgetaucht.
Klar.
Aber ab dem Moment habe ich mir auch gedacht, gut, wenn die jetzt sowas offiziell an der Börse eben ausgeben, weil dann hätten sie auch, wenn es ein Blödsinn gewesen wäre, hätten sie auch einfach sagen können, nee, da ist nichts dran, da brauchen wir nichts rausmachen. Ab da, muss ich sagen, habe ich mir gedacht, gut, anscheinend ist da wirklich was Größeres im Busch.
Und jetzt totale Euphorie oder Sprachlosigkeit, wird das auch kritisch gesehen?
Also es ist in erster Linie logisch eine Riesen-Euphorie. Also ich habe jetzt sehr viele Vergleiche. Also nur mal eine kleine Idee zu vermitteln. Gestern Nachmittag, also Mittwochnachmittag, als das Ding durch war, war das logischerweise auf allen Zeitungsseiten Aufmacher, also nicht nur auf den Sportseiten, sondern wirklich übergreifend. Und das ist eine sehr, sehr große Euphorie. Also es werden jetzt schon große Vergleiche gezogen. Es ist so die eine große Umfrage, die so quer durch Italien schwebt, ist, wer ist jetzt der allergrößte Transfer aller Zeiten in Italien? Maradona damals zu Neapel, Ronaldo, also der echte Ronaldo damals zu Inter oder jetzt eben Cristiano Ronaldo zu Juve. Und ja, es ist logischerweise genau das, was das Fußballland Italien nach gerade dieser WM ohne Italien und nach all den Geschichten, nachdem jetzt irgendwie alles ein bisschen gelächzt hat und was jetzt logischerweise auch genau so transportiert wird.
Könnte natürlich auch die komplette Liga wieder ins Rampenlicht rücken. Ich weiß nicht, wann da die nächste TV-Rechte-Verhandlung läuft. Wenn sie Glück haben, bald.
Das ist ein sehr interessanter Punkt. Das ist nämlich sehr blöd gelaufen aus Serie A-Sicht, denn die wurden erst vor 2 Monaten.
Nein.
Das ist wirklich. Und die haben, das ist jetzt heute auch eine große Nummer. Die haben gemeint, wenn sie das Ding 2 Monate vorher oder zumindest den Abschluss ein bisschen später rausgezögert hätten. Also die haben sehr gut rausverhandelt. Die haben 1,4 Milliarden rausgeholt, was sehr, würde ich sagen, sportlich ist.
Yeah.
Aber es gab heute schon in der Gazette dann so Schätzungen von Experten, die gemeint haben, allein durch den einen Namen wären wahrscheinlich nochmal zwischen 10% und 20% mehr drin gewesen.
Unfassbar. Unfassbar. Was sind das für Zeiten? Wenn wir uns eh schon im Bereich der fabelhaft hohen Zahlen bewegen, magst du uns mal kurz die Ziffern referieren, die man so weiß über den Wechselablösegehalt?
Das Schöne ist ja eben, wir haben ja schon kurz gesprochen, Juve ist an der Börse notiert. Das heißt, die Ablösezahlen sind da sehr, sehr transparent. Das gibt es auch seit gestern Nachmittag, das offizielle Kommuniqué von Juve. Und da steht schön drin, dass er erstmal 100 Millionen in 2 Raten bezahlbar kostet. Und dazu kommen noch 12 Millionen Euro, anscheinend eine Art Solidaritätszuschlag, irgendwie FIFA-Summe. Also im Prinzip landen anscheinend bei Real 112 Millionen Euro. Das ist die offizielle Summe, die ist bestätigt, die ist schwarz auf weiß auf dem Markt. Beim Gehalt gibt es jetzt logischerweise von Juve kein offizielles Statement, aber was in Italien überall rauf und runter geschrieben wird, steht das wohl angeblich bei 31 Millionen Euro netto pro Jahr für 4 Jahre. Ja, was ich eigentlich die krasse, unfassbar krasse Zahl finde. Also jetzt nicht falsch verstehen, ich finde 100 Millionen kann ich jetzt auch relativ wenig damit anfangen, aber man hat in den letzten 1-2 Jahren ja auch schon Zahlen in ähnlichen Bereichen über andere Spieler gehört. Mhm. Also das ist der eine Punkt. Aber logischerweise, wenn ich jemanden im Jahr 31 Millionen netto überweisen will, dann ist das nach italienischem Steuerrecht, sind das knapp 60 Millionen brutto. Und das halt jedes Jahr ist eine nette Zahl.
Okay, ich meine, dass die Zahlen hoch sind und dass die einen umhauen, daran hat man sich ja irgendwie schon gewöhnt und es würde einen fast wundern, wenn einen das Gehalt von Cristiano Ronaldo nicht mehr umhauen würde. Was ich aber interessant finde, war Juve nicht der Verein, der ganz lange keine hohen Gehälter gezahlt hat, unter anderem wegen der Nähe zu Fiat? Das hatte ich mal so gelesen.
Würde ich so nicht sagen. Also die Gehälter waren, also in den letzten Jahren war Juve, da haben wir uns ja auch schon, glaube ich, ein, zwei Mal unterhalten, ich hatte immer so das Gefühl, dass Juve hat es so sportlich schon in den letzten Jahren so peu à peu den Schritt auch nach ganz oben, zumindest den Anschluss gefunden. Mhm. Jetzt logischerweise nicht auf einer Ebene mit Real, Barca, vielleicht auch Bayern, aber sie sind immer näher gekommen. Mhm. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass sie so ein bisschen, also auf sehr, sehr hohem Niveau, so ein bisschen Understatement betrieben haben. Also super organisiert, sehr gute Transferaktivitäten, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, aber halt nicht dieses große Knallerding sozusagen. Mhm. Die Gehälter hingegen, die sind in Italien immer, die werden relativ offen diskutiert und es ist zum Beispiel so, Gonzalo Higuain hat im letzten Jahr bei Juve netto 7,5 verdient. Wenn man das jetzt umrechnet, sind das auch 15 brutto. Also ich glaube, ein Fehler, der manchmal gemacht wird, diese Zahlen, wenn die miteinander verwürfelt werden. In Deutschland, glaube ich, werden sehr oft die Bruttogehälter angenommen. Und in Italien ist eigentlich immer die Rede von Netto. Also wenn einer in Italien, wenn irgendwo steht, der verdient 5, da verdient er eigentlich brutto 10. Mhm. Und deswegen hat Juve da in den letzten Jahren auch schon sehr, sehr, sehr gute Gehälter gezahlt. Also wie gesagt, Higuain, Dybala verdient anscheinend 7 netto. Buffon hatte 6 oder 6,5 netto. Pogba hatte damals auch, bevor dann zu PSG, 6 netto. Also die sind schon in Bereichen auch, würde ich sagen, wo die auch mit den europäischen sehr, sehr Spitzenclubs auch sehr gut mithalten können. Definitiv. Genau.
Aber das heißt, das, was ich da gelesen hatte, ich weiß leider gerade nicht mehr wo, das ist eher dann aber ein Mythos, dass Juve ganz lange keine hohen Gehälter gezahlt hätte. Die Argumentation war, dass man es dann den Fiat-Mitarbeitern am Band im Werk nicht mehr verkaufen hätte können.
Nee, würde ich so nicht sagen. Das ist nämlich jetzt auch ein interessanter Punkt. Du sprichst ja Fiat schon an. Fiat, also die Agnelli-Familie ist ja immer noch der große, ja, die Eigentümerfamilie im Prinzip hinter Juve, die hinter Juve steht. Und die ist organisiert, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht gleich schon kurz ins Detail rein, bietet sich vielleicht an. Es gibt diese Exor Holding, nennt sich die, da ist im Prinzip alle Aktivitäten der Agnelli-Familie und die Agnelli-Familie ist in Italien unfassbar groß. Da ist eben Fiat Chrysler zum Beispiel, ist die eine Riesenmarke logischerweise. Dann ist Ferrari, hängt da ja auch mit drin. Und diese Exor-Gesellschaft, die wird der Vorstandsvorsitzende, das ist John Elkann, der schreibt sich jetzt nicht Agnelli, ist aber ein Agnelli-Sprössling, also ein Enkel von Agnelli auch. Und der ist jetzt im Prinzip der Cousin von Andrea Agnelli, vom Juve-Präsidenten. Yeah. Ist, glaube ich, auch erst hoch 30, also auch in einem sehr, sehr jungen Alter noch für so eine hohe Position. Und die haben jetzt in den letzten Jahren wirklich, also Andrea Agnelli ist seit 2010 bei Juve ins Ruder gekommen und die haben jetzt in den letzten Jahren wirklich Schritt für Schritt dieses Juve-Produkt halt auch einfach wieder gerade nach außen hin versucht, immer Schritt für Schritt größer zu machen. Und das ist heute logischerweise die Krönung. Und der Punkt, den du ansprichst, es gab gestern schon Streikankündigungen im italienischen Fiat-Werk, weil es logischerweise teilweise an der Basis so anklopft, von wegen, ja, plötzlich für den guten Fußballer da habt ihr ja sehr viele Millionen übrig. Es gibt sehr viele Fiat-Arbeiter, die in Lohnausgleichskasse sind, die in Kurzarbeit teilweise sind. Angeblich sind die Fiat-Löhne in italienischen Werken seit 10 Jahren nicht mehr angepasst worden. Also das wird definitiv auch auf dieser Ebene, schätze ich, noch zumindest Auswirkungen, also was die öffentliche Darstellung betrifft, haben, ja.
Ja, auch insgesamt in Italien. Wir haben keine da niederliegende Wirtschaft, aber auch nicht so florierend wie in anderen europäischen Ländern. Das ist dann schon ein Nebenthema. Aber man sieht halt auch an dem Beispiel wieder, der Sport und das Rampenlicht und die Sensation, dass man diesen Spieler jetzt bei Juve spielen sieht, das überstreitet dann auch vieles. Du hast einen Namen fallen lassen, über den würde ich gerne ganz kurz sprechen, nämlich Gigi Buffon. Irgendwie ironisch, dass die zwei jetzt nicht mehr zusammen in einem Team spielen werden, weil er zu PSG gewechselt ist.
Ja, ich habe ja gestern auch gedacht, was sich Herr Buffon wohl in dem Moment gedacht hat. Ja, schwierig. Also ich glaube, dass erstens mal, es gab jetzt auch in Italien viele so Gerüchte von wegen, Anna Allegri war ja auch Real dran vor ein paar Wochen, als sie dann zurückgetreten ist. Da kam dann von ihm relativ schnell, dass er gemeint, ich stehe zu Juve und ich möchte bei Juve weitermachen. Da wurden jetzt auch so Theorien gesponnen, von wegen, wusste er damals vielleicht schon, dass Cristiano Ronaldo... Ja. Nein, glaube ich alles nicht. Genauso wird Buffon logischerweise auch mit sowas nicht gerechnet haben. Buffon, wir haben es damals schon mal kurz thematisiert, das war auch passend auch zur Juve-Politik, muss man eben sagen. Das war im Prinzip so abgesprochen, vor ungefähr einem Jahr schon, dass es in die Richtung geht, dass dann Buffon eben nochmal so eine starke Saison spielt und für sich selbst den Anspruch eben hat, ich möchte noch weiterspielen, weil ich einfach auf sehr hohem Niveau noch mich fit fühle, hat der dazu geführt, dass die das eigentlich auf sehr saubere Art und Weise eben gemacht haben, diese Trennung, sage ich mal. Ja. Nichtsdestotrotz bleibt jetzt logischerweise genau das Ding. Also ich möchte nicht wissen, wenn nächste Saison PSG gegen Juve in einem wichtigen Champions-League-Spiel gegeneinander spielen, wird es eine sehr...
Vor allem, es ging ihm ja um den Champions-League-Titel. Ja. Und die Chancen sind jetzt mutmaßlich schon ein bisschen gestiegen, was uns ja aber ein bisschen zu der sportlichen Bewertung führt. Cristiano Ronaldo ist 33 Jahre alt, hat einen 4-Jahres-Vertrag bekommen. Kann man auf der einen Seite sagen, unglaublich für jemanden in diesem Alter so viel Geld auszugeben. Man kann aber auch argumentieren, also wenn irgendjemand sich fit hält, bei der WM wieder einer der schnellsten Spieler des Turniers. An der Schnelligkeit merkt man es ja. Ausdauer kannst du trainieren und anderweitig dir auch holen. Schnelligkeit, die verlierst du im Alter. Wie wird denn das sportlich eingeordnet?
Ehrlich gesagt war bis jetzt, auch wenn es vielleicht ein bisschen blöd klingt, noch gar nicht so riesig die sportliche Einordnung da. Also, ach, krass. Also was ich damit sagen will, logischerweise wurden sofort, der Klassiker in Italien ist immer, wenn ein großer Name kommt, kommen sofort die voraussichtliche Aufstellung. So ja, spielt klar. Juve 2018, 2019 mit Cristiano Ronaldo. Klar gibt's die und klar...
Lass mich raten, er spielt auf dem linken Flügel?
Schwierig, weil da muss ja Mario Mandzukic nach hinten arbeiten. Also wahrscheinlich wird er da nicht an ihm vorbeikommen. Ja,
schwierig.
Nee, logisch ist das ein großes Thema, aber es war wirklich bis jetzt erstmal, sage ich mal, die ersten Stunden noch viel mehr einfach diese Riesennummer, einer der bekanntesten Sportler der Welt, einfach der letzten, weiß nicht, wahrscheinlich 15 Jahre, kommt jetzt halt einfach in die Liga, kommt zu Juve und das hat wirklich alles überstrahlt. Aber eben zum Sportlichen zu kommen, ja, ich sage mal so, Juve war davor schon nicht schlecht aufgestellt ohne Cristiano Ronaldo, was man in den letzten Jahren auch sportlich gesehen hat in der Champions League. Und ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie Herr Allegri das vorne gerade im Offensivbereich moderiert. Also fangen wir mal so an. Da vorne werden nicht alle bleiben und der erste Name, der eigentlich auch schon bevor Ronaldo, auch bevor diese ganze Kiste so heiß wurde, eigentlich rauf und runter diskutiert wurde, war Gonzalo Higuain, wo schon eigentlich ein bisschen länger im Raum stand, dass der vielleicht zu Geld gemacht werden könnte.
Ist das sportlich begründet?
Nicht insofern, dass Juve oder so sehr mit ihm unzufrieden gewesen wäre, das nicht. Es ging einfach darum, dass man vielleicht gemerkt hat, dass er vielleicht auch ein bisschen so neue Impulse möchte. Okay. Es ist auch, was man nicht unterschätzen darf, er saß auch in ein paar wichtigen Spielen zuletzt sogar auf der Bank. Ja. Zum Beispiel im Pokalfinale, was einem wie Higuain jetzt logischerweise auch nicht so, ja, so schmeckt. Aber wie gesagt, der Konkurrenzkampf war davor schon sehr groß. Und die Tatsache, dass ja wohl Maurizio Sarri Chelsea übernehmen wird, was jetzt angeblich auch wieder sehr, sehr heiß wird und anscheinend jetzt wirklich auch demnächst bald vor dem Abschluss steht, hat da eigentlich schon durchklingen lassen, dass das ein Abnehmer sein könnte. Und ich habe ein sehr interessanter Punkt ist auch, wir haben das Geld ja schon ein bisschen angesprochen, werden wir auch wahrscheinlich noch kurz darüber reden, wie Juve das versucht, rezufinanzieren. Also mit dem Higuain kannst du ja nicht nur zum einer Seite noch einen netten Batzen Ablöse generieren, sondern du sparst dir halt auch ein unfassbar hohes Gehalt, eben 15 Millionen netto, brutto pro Jahr. Wenn man das jetzt noch mit Buffon dazu nimmt, der ja auch schon weg ist, dann gibt es schon erste Berechnungen, die sagen, dass allein, wenn Higuain auch noch wechseln würde und Buffon, der ja schon weg ist, wäre das eine jährliche Einsparung von 20 Millionen Euro nur an Gehalt. Also jetzt reden wir nur über das Gehalt, da ist noch gar nicht die Ablösesumme, die potenzielle von Higuain drin. Also das sind auch so Sachen, da wird Juve auf jeden Fall noch Geld auch mit dem aktuellen Spielermaterial generieren.
Was muss Juve so ungefähr machen, damit man innerhalb des Financial Fair Plays kommt? Da wissen wir ja, da ist die UEFA dahinter wie ein scharfer Wachhund.
Ja, ich glaube, da schaut es eben, wie gesagt, gar nicht so, so schlecht aus. Also angeblich ist es so, dass man darf irgendwie pro Saison nicht mehr als ein Minus von 100 Millionen Euro oder so haben an Ausgaben, Transferausgaben. Da steht Juve jetzt auch trotz dieser 100 erstmal für Ronaldo gar nicht so schlecht da. Da wurden ein paar kleinere Namen schon wieder weiterverkauft, wo so schnell mal ein Patzen an 20, 25 Millionen Euro zusammenkommt.
Man hat ja auch ganz viele Leihspieler. Da
genau, genau, da werden dann auch manchmal Namen, die hier eigentlich gar nicht auf dem Tablett sind. Da geht dann einer mal für 6 Millionen dahin und der andere für 7 dorthin und das summiert sich. Dann ist ja nicht nur Higuain, also bei Higuain sind angeblich momentan so Summen wie 50, 60 Millionen im Raum, die sie wohl hoffen oder auch glauben, generieren zu können. Rugani, der Innenverteidiger italienische, ist anscheinend auch sehr heißer Kandidat bei Chelsea, weil Sarri ihn noch früher von Empoli kennt. Da geht es auch zwischen 30, 40 Millionen, wabern da jetzt einfach.
Aber bräuchte Juve nicht langsam mal jüngere Innenverteidiger?
Das ist logisch genau ein guter Punkt. Bin ich jetzt auch sehr gespannt, weil Rugani eigentlich der ist, der auch dafür steht, dass er eigentlich den nächsten Schritt dann hinter Barzagli und Chiellini dann eben auch machen könnte. Also da wäre ich noch abwartend, ob das dann auch genauso passiert. Aber nochmal, da ist Spielermaterial da, von dem sich Juve trennen kann und auch wird, wo ich glaube, dass sie erstmal wegen Financial Fair nicht in große Probleme kommen.
Und werden. Der Name Dybala wird jetzt auch immer wieder gehandelt, weil er halt einfach ein so herausragender Spieler ist. Ich hätte von der Distanz aus gesagt, wäre der letzte Spieler, den ich abgeben würde als Juve. Weil ja jeder sieht, was der jetzt schon kann und wie jung der noch ist.
Der wird auch nicht gehandelt als Abgang. Also klar wird der immer wieder, klar wird der von Zeitungen aufgenommen und logischerweise. Aber ich glaube, Dybala ist bei Juve intern kein Thema, den auch nicht für annähernd irgendeine Summe. Es gab vor einer Woche oder vor 10 Tagen ungefähr, bevor auch noch das Ronaldo-Ding losging, ist der Name Pjanic durch den Blätterwald gerauscht, weil angeblich Barcelona sehr interessiert sein soll, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, so vom Spielertyp her. Aber auch da, da können sie logischerweise auch auf einem Schlag sehr viel Geld generieren. Aber auch da glaube ich nicht. Ich habe das Gefühl, und man hat es auch immer wieder so bei den Äußerungen von Marotta und von Allegri, auch von anderen, dass gerade so Pjanic und Dybala ist so eine, sag ich mal, Offensivachse, auf die Juve sehr setzt. Also ich glaube nicht, dass die zwei Juve kurzfristig verlassen werden.
Okay. Ich hätte noch eine Frage, da müssen wir zwar jetzt ein bisschen ins Spekulieren rein, aber warum glaubst du, hat Ronaldo diesen Wechsel gemacht?
Ja, gute Frage. Also was man von italienischer Seite erstmal sagen kann, es war schon, als Ronaldo dieses nicht so ganz hässliche Tor in der letzten Champions League-Saison in Turin erzielt hat, also diesen relativ ansehnlichen Fallrückzieher, hat ihm damals schon sehr, sehr, sehr gut gefallen, dass er Standing Ovations bekommen hat. Von den Juve-Fans, genau, in Turin. Und das wurde damals schon, hat er damals, glaube ich, sogar eher schon auch danach thematisiert, dass er sich da auch unter Anführungszeichen geehrt gefühlt hat. Und ich glaube, bei einem Spieler wie Cristiano Ronaldo, ohne ihn jetzt persönlich zu kennen, aber
dem geht es nicht um den Applaus.
Wo halt doch auch, glaube ich, eine Rolle spielt, diese Wertschätzung, diese äußere, würde ich sagen, dass das schon mal nicht ein ganz, 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 ganz kleiner Punkt sind. Deswegen würde ich jetzt logischerweise nicht sagen, dass so einer dann dahin wechselt. Aber ich glaube, das war sicher nicht hinderlich.
Vor allem, wenn man weiß, dass bei Real Madrid es jetzt zum ersten Mal, ich denke, seitdem Cristiano Ronaldo da überhaupt als Spieler seine Tore schießt, und er hat ja unglaublich viele Tore da geschossen, über 450 in 438 Spielen, unglaublich. Aber da wurde ja zum ersten Mal Kritik laut, er hatte eine Dürrephase zu Beginn der Saison, in der er nicht getroffen hat, da dachte man schon kurz, das könnte jetzt aber sogar eng werden, auch mit der Torjägerkanone. Dann hat er mal kurz wieder aufgedreht und hat doch wieder seine über 30 Treffer, glaube ich, gemacht. Aber es gab schon zum ersten Mal eigentlich ein bisschen Kritik an der gesamten Mannschaft, die nicht so toll gespielt hat, vor allem in der Liga, aber eben auch in Ronaldo. Und da passt es natürlich sehr gut zusammen, dass er dann bei einem anderen Verein ihm so gehuldigt
wurde. Das ist Hulding, genau. Was man aus Spanien dann noch hört, ist ja auch, dass es da, glaube ich, nicht nur eben um sportliche Punkte ging, sondern auch diese ganze Steueraffärennummer.
Ja, aber nimmt denn Italien jetzt doch Wirtschaftsflüchtlinge auf?
Jetzt kommt, glaube ich, ein sehr interessanter Punkt, der, glaube ich, hierzulande noch gar nicht groß auf dem Zettel ist. Es gibt in Italien seit dem letzten Jahr Teil einer Gesetzreform ein neues Steuergesetz, in dem finanzkräftige Menschen aus dem Ausland, die nach Italien ziehen, für ihre Einkünfte, die sie im Ausland erzielen, also sprich nicht in Italien, eine Pauschalzahlung pro Jahr von 100.000 Euro zu leisten haben.
Nee. Das heißt, wenn er seine Marketingrechte, die er ja nochmal kurz vor dem Prozess, bevor das verboten wurde, hatte er seine Marketingrechte für die nächsten Jahre nochmal überschrieben an so eine Firma, die in Steuerparadiesen beheimatet ist und alle Sponsorengelder vereinfacht gesprochen zum Beispiel, wird er dann einmal, also er muss es ja jetzt versteuern, man weiß jetzt, dass es die Konten gibt, das heißt einmal 100.000 Euro und die Sache ist gegessen.
Ich habe mich da nochmal eingelesen, es ist angeblich wirklich so, dass es betrifft jetzt logischerweise nicht das Juve-Gehalt, also auf die 30 Millionen netto oder 31 Millionen netto wird der ganz normalen Steuersatz zahlen wie jeder andere Italiener auf, aber es geht ja um die sehr, sehr hohen Einkünfte bei ihm, die logisch an Sponsoren, an Werbegeldern außen rumfließen. Es gibt da Schätzungen, dass das anscheinend pro Jahr um die 55 Millionen Euro sind bei einem Herrn Cristiano Ronaldo. Und wenn man jetzt, nehmen wir einfach mal an, die Summe ist nicht ganz verkehrt, wenn man dann auf die 100.000 Euro einmalig zahlt pro Jahr und der italienische Staat dann sagt, so, mit dieser einmaligen Zahlung sind wir quasi raus, haben wir damit kein Problem mehr, dann würde ich jetzt einfach mal der Achse Ronaldo-Mendes auch unterstellen, ist das falsche Wort, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Punkt nicht gerade hinderlich war bei dieser Nummer. Angeblich, was auch noch dazu gehört, dass dieses zu Familienangehörigen, für die sind 25.000 Euro fällig, auch so eine Pauschalzahlung. Ich könnte mir jetzt vorstellen, ohne seine genauen Besitzverhältnisse zu kennen, dass vielleicht auch die eine oder andere Firma auf eben Familienangehörige von ihm vielleicht auch noch läuft. Mhm. Also ich glaube, der gute Mann wird da finanziell eine sehr, sehr schöne Nummer daraus machen können und ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass das auch einen Mitgrund gespielt hat.
Ja, interessant, dass man das wirklich noch gar nicht gehört hat. Auch Wahnsinn, dass es so eine Regelung gibt. Das ist ja...
Die wurde von der italienischen Regierung letztes Jahr, das war auch wirklich so, die Idee dahinter war auch einfach neues finanzkräftiges Publikum quasi ins Land zu holen und neue Summen zu generieren und gehen wir davon aus, dass Cristiano Ronaldo jetzt einer der ersten ist, so einer der sehr großen Fische, der da daraus seine finanzielle Freude zieht. Ja.
Ist es nicht faszinierend? Wir hatten damals beim Wechsel von David Beckham nach Real Madrid die Lex Beckham in Spanien, nachdem man eben einen Höchststeuersatz von, ich glaube, 25% oder also sehr, sehr gering hatte, wurde inzwischen wieder aufgehoben. Jetzt haben wir hier eine, war nie geplant, aber nennen wir sie einfach Lex Ronaldo. Ich vereinfache jetzt, das machen Sportjournalisten. ist er wirklich interessant. Und gleichzeitig entzieht er sich natürlich auch der spanischen Jurisdiktion. Also sowohl die spanischen Steuerbehörden gucken natürlich jetzt ganz genau hin bei Cristiano Ronaldo.
Klar.
Als auch, er hat da eine hohe Strafe zahlen müssen und gilt als vorbestraft, darf sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Ich könnte mir vorstellen, jetzt auch Bereich der Spekulation, aber dass es sich dann auch gut anfühlt, sich in einem anderen Staat aufzuhalten, in dem man diese ganzen Restriktionen oder diese Vorverurteilung im wahrsten Sinne des Wortes nicht hat.
Würde ich 1:1 unterschreiben, ja. Ohne logischerweise auch die genauen Details zu kennen, aber ich glaube, sowas ist ein sehr, sehr angenehmer Nebeneffekt, ja.
Und was glaubst du, wird das mit der Serie A machen? Wir haben es vorhin schon kurz thematisiert, das mit den TV-Rechten ist natürlich wirklich, also was für ein Pech, unglaublich. Jetzt haben wir hier eine Liga, haben wir ja schon häufiger hier thematisiert, mit zurückgehenden Zuschauerzahlen, nicht immer ganz einfach nach außen vermarktbar, aber immer dieses strahlende Juventus Turin, was auch gegen alle Widerstände, egal welcher Spieler da weggekauft wurde, sie standen immer fast immer im Champions League Halbfinale, außer sie mussten gegen Real vorher ran, dann sind sie früher rausgegangen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt zum Beispiel aber auch einen AC Milan, der so ein bisschen im Schatten der WM von den europäischen Wettbewerben ausgeschlossen wurde, wo die Besitzerfrage sehr unklar ist, weil der chinesische Besitzer irgendwie die Darlehen nicht finanzieren konnte und jetzt gibt es einen amerikanischen Besitzer, der aber nach Käufern sucht und angeblich wären noch keine Anfragen eingegangen. Das habe ich jetzt allerdings nur bei Twitter so rumfliegen sehen.
Ja, ist eine sehr unübersichtliche Situation, genau. Es gab anscheinend neun sehr großen Interessenten aus den USA, sehr finanzkräftig. Mit dem konnte sich angeblich der chinesische bisherige Besitzer nicht einigen. Also ja, es bringst auf den Punkt, wie du gesagt hast, sehr undurchsichtig und wird sich zeigen, in welche Richtung es geht, dass es keine Interessenten gibt. Also angeblich gibt es schon Interessenten. Die Frage ist halt, wer da jetzt zu welchen Konditionen dann noch wie was verkaufen möchte. Aber man kann es ja ziemlich einfach auf den Punkt bringen. Es ist momentan alles sehr unübersichtlich und wird sich logischerweise auch zeigen müssen, erst in welche Richtung es geht.
Genau. Und das, und was ich damit sagen wollte, ohne da jetzt zu tief ins Detail bei AC Milan reinzusteigen, das hat ja auch eine Wirkung für die Liga. Ein Verein darf nicht an den internationalen Wettbewerben teilnehmen. Einer der wichtigsten vier Vereine, würde ich sagen, mit AC, Inter, Napoli und Juve. Aktuell, würde ich sagen, sind das die großen vier.
Und der Roma noch.
Und der, ah ja, klar, Roma und Lazio. Entschuldigung, ja gut, mach mal sechs draus. Hast du schon recht. Genau, und jetzt kommt aber Cristiano Ronaldo in diese Liga und das hat ja eine Außenwirkung, aber das hat ja auch eine Innenwirkung. Glaubst du, dass das die Serie A nachhaltig beeinflussen kann, vielleicht sogar wieder auf ein altes Level hebt, vom Zuschauerzuspruch her, von der Medienaufmerksamkeit her, von der internationalen Strahlkraft her, wie man es vielleicht in den 90ern hatte?
Also ich glaube, die internationale Strahlkraft, glaube ich wirklich dran, dass allein durch diesen Namen jetzt einfach ein unfassbar neuer Impuls da ist. Mhm. Juve hat auf Social Media Kanälen, also Instagram, Twitter, Facebook, um die 50 Millionen Follower. Cristiano Ronaldo kommt mit einem Schlag auf 330 Millionen. Also nur mal so eine Zahl in den Raum zu werfen. Und dass jetzt, glaube ich, einfach jeder Fokus auf diesen Mann gerichtet sein wird, egal ob der dann am Wochenende in Frosinone spielt oder eben in Sassuolo, ist, glaube ich, erstmal so. Deswegen glaube ich ja, dass da wirklich von außen einfach ein sehr, sehr großer Scheinwerferlicht drauf sein wird. Intern ist es ja so, was du ja auch zwischen den Zeilen durchklingen hast lassen, Juve war in den letzten Jahren schon sehr dominant in Italien. Ja, wird's jetzt
sechsmal in Folge?
Siebenmal. Wird es jetzt wahrscheinlich durch ihn, das wird nicht weniger werden, das ist richtig. Was jetzt die ersten Verantwortlichen auch einfach so ein bisschen hoffen, ist einfach, dass sich die anderen durch diese Nummer halt auch angespornt fühlen, vielleicht auch irgendwie vielleicht ein bisschen ins Risiko zu gehen. Ich will jetzt Risiko nicht falsch verstehen, nicht ins finanzielle Risiko, sondern zu sehen, zu hoffen, dass die jetzt anhand dieser Strahlkraft, anhand dieser Sogwirkung vielleicht auch ein bisschen davon profitieren können. Ob das so kommen wird, wird sich zeigen. Ich sage mal so, Inter ist auf keinem schlechten Weg, finde ich, wie sie es machen. Die sind jetzt auch zum ersten Mal wieder Champions League, haben sich meiner Meinung nach auch im Transfermarkt jetzt erstmal sehr gut verhalten. Roma und Napoli haben es die letzten Jahre eigentlich schon gut gemacht. Alles, wie es dann kommt, wird sich zeigen, ist logisch Zukunftsmusik. Aber ich glaube erstmal einfach, dieser Fokus ist alleine durch diese Marke Cristiano Ronaldo erstmal schon, wird wieder sehr oder viel mehr nach Italien fallen, als es in den letzten Jahren so war.
Ja, die Marke Cristiano Ronaldo wechselt zur Marke Juventus Turin. Die haben sich ja auch so neu formiert und das wirkt ja schon alles irgendwie auch aus einem Guss. Glaubst du, dass es sportlich vielleicht in der Liga ähnlich werden könnte? Also war es ja im Grunde schon vorher so wie hier mit dem FC Bayern in Deutschland, dass du sagst, die nationalen Spiele verlieren dann auch, wenn wir jetzt mal den ersten Ronaldo-Hype abziehen, vielleicht irgendwann ihren Reiz und es geht wirklich nur noch ums Abschneiden in der Champions League?
Ist definitiv eine Sache, die man im Blick behalten sollte. Also wie gesagt, wir haben ja kurz mal die Offensive thematisiert, wenn wir das vielleicht nochmal ganz kurz machen. Selbst wenn man Higuain weglässt, wenn man schon davon reden, er wird verkauft werden, dann haben wir jetzt Cristiano Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi.
Das ist der Wahnsinn.
Das sind,
Pjanic haben wir noch weggelassen.
Pjanic lassen wir jetzt erstmal im Mittelfeld. Genau. Das sind sechs Offensive, logisch nicht alle im Zentrum, auch auf Außen. Da könnte man sich jetzt zum Beispiel erstmal nur, wenn man das nur so erstmal fantasiemäßig macht, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass am Wochenende in Frosinone halt drei von denen spielen und dann aber am Mittwoch in der Champions League halt die drei anderen, die jetzt qualitativ jetzt, glaube ich, nicht so viel schlechter sind. Oder zumindest nicht, also in der Liga wird es auch, ja, wahrscheinlich so weiterhin reichen. Und dann kann man logischerweise die Frage stellen, ob sie nicht zu sehr, zu viel alles erdrücken. Das Einzige, das vielleicht hier manchmal eben, haben wir auch schon thematisiert, ja, es stimmt, Juve hat in den letzten Jahren immer am Ende gewonnen, aber, und da sehe ich schon einen kleinen Unterschied zu Deutschland, zur Bundesliga und zu den Bayern, in den letzten Jahren war immer, zweimal war es Napoli, einmal war es die Roma, wurde ziemlich lange sehr nah dran. Ja. Am Ende des Tages ist schon klar, der Output war dann dasselbe, deswegen, wenn nur einer von außen sagt, oh, siebenmal ist die langweiligste Liga der Welt, kann man logischerweise so sehen, aber der Weg dorthin war schon nicht ohne und vielleicht eine kleine Erinnerung dazu nur, Napoli hat letztes Jahr 91 Punkte gemacht. Also mit 38 Spieltagen ist schon klar, aber 91 Punkte. Und damit wurde angeblich, das wurde hochgerechnet, wäre noch jede Mannschaft in jeder großen Liga Meister geworden. Nur in diesem einen Jahr hat Juve halt 94 geholt. Wahnsinn. Also nur das zur Einordnung.
Und Napoli hatte doch auch, glaube ich, 3 oder 4 Spieltage vor Schluss, hatte man doch das Spiel gegen Juve und hat in der 94. Genau. Minute 0:1 kassiert.
Genau.
Der berühmte Juve-Dusel.
Nee, Napoli hat es ja sogar gewonnen.
Ach so, stimmt, genau. Aber dann danach haben sie
es dann leider. Danach haben sie es dann leider.
Genau, das war richtig. Der Klassiker.
Also, nochmal, das ist jetzt logisch alles Zukunft und Sieg. Die Juve-Dominanz wird deswegen jetzt erstmal kurzfristig nicht kleiner werden, das ist schon klar.
Aber meinst du, dass die anderen Vereine im Rahmen ihrer Möglichkeiten irgendwie versuchen, dem etwas entgegenzusetzen? Also scherzhaft habe ich schon bei uns im Forum unter mitmach.rasen.de die Frage gelesen, ob es dann Messi zu Napoli wechselt, damit man die alte Rivalität auch weiterziehen kann.
Ich weiß, was du meinst, ja. Ich glaube, du hast es ganz gut getroffen, im Rahmen ihrer Mittel schon. Also Napoli macht das ja schon seit Jahren, finde ich, sehr, sehr gut, weil sie eigentlich sehr wenige ihrer Leistungsträger abgeben und wenn sie abgeben, haben sie bis jetzt eigentlich auch zumindest es immer wieder geschafft, dann auch relativ gleichwertigen Ersatz zu finden. Wie gesagt, Inter ist mir klar, war in den letzten Jahren nicht sehr präsent, hat auch viele Fehler gemacht, aber gerade in den letzten 1-2 Jahren gehen die in eine gute Richtung. Die haben sich jetzt mit Nainggolan, mit De Frey von Lazio, Asamoah mit dem jungen Martinez, dem Stürmer aus Argentinien, der in Südamerika sehr gehypt wird, finde ich auch sehr gut. Also auf dem Papier erstmal weiterentwickelt, alles weiter wird sich zeigen. Und ich glaube, die wissen alle, dass, und da kann man den Vergleich logischerweise ziehen, logisch ist Juve das in Italien, was Bayern in Deutschland ist. Also Juve hat halt einfach diese Strahlkraft, hat auch durch die letzten Jahre einfach durch das, sag ich mal, Businessmäßige, das sie halt einfach sehr gut gemacht haben, weil das darf man nicht vergessen, vielleicht als eine ganz kleine Klammer. Als Agnelli 2010 Juve übernommen hat, stand Juve alles andere als gut da. Die waren zweimal in Serie Siebter und haben sehr blöd aus der Wäsche geguckt. Mhm. Und jetzt haben die halt innerhalb von 7 Jahren einfach auch auf Manager-Ebene, auf Business-Ebene einfach sehr, sehr viel richtig gemacht. Logischerweise auch mit dem eigenen Stadion. Genau, richtig. Und da ist allen anderen schon bewusst, dass da Juve jetzt erstmal nicht in Reichweite, glaube ich, ist, was das Gesamtkonstrukt betrifft. Aber ich glaube eben sportlich hat man schon gesehen, dass man eben auch, gerade wie die Roma im letzten Jahr auch Champions League gezeigt hat, wie Napoli jetzt seit 2-3 Jahren, dass man da schon auch zumindest mal eine lange Zeit mithalten kann. Ja, der Rest wird sich dann logischerweise zeigen.
Ja, auch ob irgendwas von dem eventuell jetzt eintretenden Stürmer-Domino in Deutschland ankommt. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Die Gedankenspiele gehen mir da immer ein bisschen um zu viele Ecken eigentlich. Ich könnte mir jetzt also Higuain zu Chelsea, ja. Und dann kann man aber, glaube ich, schon relativ schnell dicht machen. Irgendjemand wird sich Real noch holen, allein weil sie jemanden holen müssen.
Genau.
Das auch als Signal an die eigenen Fans. Lass es Neymar sein, lass es wen auch immer sein. Aber da tauschen sich halt dann quasi ein stinkreicher Club und ein anderer stinkreicher Club den Spieler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Dembélé hatte man damals den Eindruck, als er von Dortmund zu, bei Neymar hatte man den Eindruck, dass quasi dieser Geldkreislauf so über mehrere Länder lief. Dortmund hat dann Geld davon bekommen und letztlich kam dann auch ein bisschen was unten beim SC Freiburg an, jetzt vereinfacht gesprochen, weil die halt dann ihren Spieler Maximilian Philipp auch nochmal ein bisschen teurer verkaufen konnten. Bei Ronaldo bin ich mir diesmal nicht so sicher, muss ich sagen.
Aber ich finde den auch eben schwer, deswegen auch so schwer kategorisierbar, weil es ist halt einfach Cristiano Ronaldo und ich glaube Juve, und das werden die logischerweise nie so sagen, aber klar ist das ein großer Antrieb. Die haben jetzt nicht nur einen der besten Spieler gekauft, sondern halt einfach eine der größten Sportmarken gekauft. Ja. Und das passt halt, glaube ich, auch. Das war genau das, was Juve wollte. Die haben sich in den letzten Jahren, wie gesagt, eben peu à peu da oben ran geschlichen, sage ich mal, ran geschnuppert. Und jetzt, glaube ich, haben sie gedacht und haben die Chance gesehen, dass jetzt die Zeit ist, gekommen ist für diesen einen großen Knall, um plötzlich halt wirklich von einem Tag auf den anderen auch auf dieser sehr, sehr großen Bühne zu sein. Und dass sie das hinbekommen haben, dass sie da die richtigen Fäden gezogen haben, ist, glaube ich, liegt eben viel an Agnelli, auch an Marotta. Und ja, wie sich das dann sportlich entwickelt, wird das sich dann zeigen.
Beobachten, und alle Rechteinhaber der Serie A freuen sich jetzt schon, dass da jetzt mehr Aufmerksamkeit drauf liegt. Vorletzte Frage, wer hatte die 7 bei Juve?
Die 7 hatte Juan Cuadrado.
Und wie lief das so?
Und der hat überraschenderweise noch am selben Tag einen Tweet abgesetzt, wo er sagt, er freut sich sehr Und er wird logischerweise auch sehr gern die Nummer 7 überlassen, was sehr überraschen kann.
Ja, unglaublich. Was hat er jetzt?
ich habe noch gar nicht gehört, was er jetzt an Neues hat, aber es, seit gestern gehen die Cristiano Ronaldo 7 Trikots über den Ladentisch. 104 Euro kostet das normale anscheinend und es gibt aber ein Authentic Trikot, keine Ahnung, das kostet dann 144,95 und
Wahnsinn.
Angeblich können sie sich jetzt schon erstmal nicht retten vor Anfragen und Vorverkäufen.
Das wäre nämlich die letzte Frage gewesen, ob man schon weiß, wie viele Trikots verkauft sind. Das ist, ja, das sieht man halt. Der Fußball ist eine Emotion, die man verkaufen kann, die man zu Geld machen kann. Und dann kann man das natürlich doof finden, aber es funktioniert auch. Und ich meine, es hat ja auch dazu geführt, dass hier im Rasenfunk mitten in 1000 WM-Sendungen eine Cristiano Ronaldo-Folge gemacht wird. Also irgendwie machen ja auch alle dabei mit.
Um den Kreis da noch zu schließen, ich habe mir extra noch die Userzahl eben von Juve gestern Nachmittag angeschaut, als es rauskam, habe heute nochmal drauf geschaut und es gab heute auch schon Mitteilungen aus Italien, angeblich seit gestern 17.30 Uhr oder 18 Uhr ungefähr, als es war, bis heute Mittag hat Juve schon 1 Million Follower mehr auf diversen Kanälen. Ich bin bei dir, da kann man jetzt logischerweise sagen, ja, was hat das mit Fußball zu tun? Nein, nicht sehr viel mit dem, was auf dem Rasen passiert. Aber aus Sicht eines modernen Fußballvereins, der halt auf Profit halt auch aus ist, ist es, glaube ich, nicht die uncleverste Idee, die man machen konnte.
Stimmt, und jetzt habe ich doch noch eine letzte Frage, weil das Fußball so verkauft wird, liegt ja auch daran, das ist ja auch nichts Schlimmes. Also es lenkt ja auch die Leute ein bisschen ab. Es ist ein schöner Zeitvertreib und es lenkt auch ab von eigenen Problemen. Glaubst du, dass es auch dahingehend in Italien jetzt mal außerhalb des Fußballs auch eine gewisse Bedeutung haben kann, dieser Wechsel, dass man, also jetzt, es wird sich jetzt nicht gleich ein ganzes Land wieder im Selbstbewusstsein fühlen, als man ist wieder wer, aber gerade die Deutschen schauen ja immer sehr herab auf Italien, gerade die deutschen Medien und Italien hat aber natürlich auch, so wie ganz, ganz viele Nationen, gerade wirtschaftliche und sonstige Probleme. Glaubst du, es kann auch dahingehend ein bisschen eine Auswirkung haben?
Also es wird zumindest, das merkt man jetzt schon, kann man wirklich sagen, seit gestern Abend, es wird so ein bisschen suggeriert auch in der Öffentlichkeit, auch transportiert von den Medien definitiv. Es wird gesprochen vom größten Sportcoup der italienischen Geschichte und so. Und logischerweise, du sprichst das ja an, gerade ist ja auch ein Thema, der Fußball in Italien ist sehr präsent. Das wird vielleicht manchmal im Ausland immer an den Zuschauerzahlen gemessen, aber wenn man in der italienischen Großstadt ist, wenn man in Italien am Strand ist, dann gibt es in erster Linie ein großes Thema und das ist Fußball. Ja. Und das gab es schon vor gestern Nachmittag und jetzt explodiert das halt einfach alles noch mal mehr. Und wie du sagst, das wird logisch auch so geredet, dass er jetzt halt auch für die Jungen, für die kleinen italienischen Jungs, die jetzt in kleine Fußballschulen kommen, die schauen jetzt zu Cristiano Ronaldo auf. Die haben vielleicht davor ja auch schon zu Cristiano Ronaldo
aufgeschaut. Aber da war er drüben in Spanien.
Richtig, genau. Und dann haben sie ihn einmal in der Champions League gesehen, als er in Turin gespielt hat oder in Rom. Jetzt spielt er jeden Samstag, jeden Sonntag auf einem italienischen Fußballplatz. Und ich kann das jetzt logischerweise nicht abschätzen, was das genau bringt, in welche Richtung es geht, aber es wird schon so transportiert, dass das vielleicht auch wirklich eine Nummer sein könnte, von der zumindest die italienische Sportbewegung, sage ich mal, und wir wissen ja, wie wichtig heutzutage der Sport auch ins Gesellschaftliche eingeflochten ist, dass das auch da dann durchaus ja, kleine Einflüsse haben könnte.
Ja, Wahnsinn, unglaublich. Ein Wechsel und dann ging er auch noch so schnell über die Bühne und ohne irgendwelche Mino Raiolas, die da noch ganz, ganz lange ihr Theater machen. Das lief diesmal ein bisschen anders. Christian, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst und mir das alles erklärt hast.
Ja, Max, vielen Dank dir.
Wann bist du endlich bei Twitter?
Wann bin ich endlich bei Twitter? Ich merke, der Druck wird größer.
Der Druck wird wirklich größer. Die Leute wollen die Huldigen öffnen.
Ich muss schauen, wie ich mich dem noch entziehen kann oder wie ich das Ganze am besten manage. Aber es steht auf dem Plan und mal schauen, was dabei rumkommt.
Ich werde die Frage einfach jedes Mal stellen, wenn du hier bist. Danke dir, dass du da warst. Und wo wir schon bei großen Zahlen jetzt die ganze Zeit in diesem Kurzpass waren, man kann auch den Rasenfunk unterstützen. Der Rasenfunk ist werbefrei, sponsorenfrei, allein von euch, lieben Hörerinnen und Hörern, finanziert. Wie das geht, erfahrt ihr auf rasenfunk.de/unterstützen. Und ein herzliches Dankeschön an all diejenigen, die es jetzt schon tun. Ja, und ansonsten hören wir uns morgen wieder in einem WM-Kurzpass und es gibt morgen ein Tribünengespräch zur FIFA. Das passt irgendwie auch ganz gut in den Kontext. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.